Ja, ich begrüße auch noch einmal alle ganz herzlich und möchte noch einmal mit uns beten. Ja, Vater, ich möchte dir danken, dass wir uns hier versammeln dürfen in deinem Namen. Ich möchte dir auch danken, dass es mir klar geworden ist, dass wir überhaupt mit dir zu tun haben dürfen. Dass du dich nicht von uns abgewandt hast, sondern dass du bei uns auch erschaffen hast, auch Liebe für uns hast und uns überhaupt die Möglichkeit gibst, überhaupt mit dir noch in Kontakt zu treten. Weil das einfach nicht verdient ist. Ja. Und wir danken dir, dass du deshalb auch hier mitten unter uns bist, weil wir uns auf dich und auf dein Wort verlassen dürfen, Herr. Und du zugesagt hast, wo zwei oder drei sich in deinem Namen versammeln, da bist du mitten unter ihnen. Amen.
Amen.
Ja, die zentrale Bibelstelle, der zentrale Bibelvers für heute steht in Nehemia, Kapitel 8, in Vers 10. Und da eigentlich der letzte Halbsatz. Und bekümmert euch nicht, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. In den vorangegangenen Kapiteln, bevor dieser Ausspruch hier von Nehemia steht, erfahren wir, dass die Juden sich abgewandt hatten von Gott und seinen Geboten. Und die Folge war, dass die Stadtmauern verwüstet wurden und die Stadttore niedergebrannt worden waren. Und wir können uns vorstellen, wie das Volk sich damals gefühlt haben muss und wie sie so vor sich hin lebten. Im ersten Kapitel in Vers 3 von Nehemia steht: Die übrigen von der Gefangenschaft sind dort im Land in großem Unglück und Schmach. Also es ist auch eine Schande und wirft auch kein gutes Licht auf das Volk, auch gegenüber den Völkern um sie herum. Sie mussten in ständiger Furcht vor Angriffen und jederzeit vor Gefahren sich fürchten, weil sie einfach schutzlos ohne Mauern und Stadttore dastanden. Und vielleicht, wenn du über dein Leben nachdenkst, erkennst du dann eine ähnliche Lage. Dass du vielleicht dich niedergeschlagen fühlst und schwermütig und dass nicht alles gut läuft. Vielleicht wirst du unterdrückt von anderen, von der Obrigkeit oder alles, was um dich herum geschieht, jedes Ereignis und alles, was passiert, haut dich um. Vielleicht hast du Sorgen und fragst dich, was morgen ist. Und vielleicht hast du noch ein bisschen Kraft und hoffst, dass bessere Zeiten kommen. Und wenn wir sagen bessere Zeiten, dann meinen wir ja bessere Umstände, also dass sich die Umstände ändern und dann geht es mir auch besser. Aber soll das dein Leben sein, dass sich das ständig davon abhängig macht, wie die Umstände für dich sind? Dass du in den Tag lebst und einfach hoffst, dass die Umstände für dich gut sind? Wie deine Freunde sich verhalten oder was die Regierung beschließt, wie es bei der Arbeit läuft, was für Briefe so ins Haus flattern. Ja, so ist ein Leben ohne Gott, ohne Stadtmauern und ohne Stadttore. Alles, was um dich herum passiert, bricht in dein Leben ein. Du hast keinen Schutz und nichts, was es aufhalten kann. Und es wird immer, immer so bleiben in deinem Leben, wenn du keine solchen Stadtmauern hast. Und das haben nicht nur Menschen, die ohne Jesus leben, sondern auch als Christ kannst du solche Zeiten erleben. Und wenn du ja Menschen zuhörst, dann werden sie dir vielleicht raten, das hören wir ganz oft heutzutage, dass du nicht in Problemen denken sollst, sondern in Lösungen. Also du sollst einfach dein Problem betrachten und nach einer Lösung suchen und dich nicht an dem Problem festhalten. Und wenn wir das jetzt hier auf den Fall von Juda beziehen, dann müsste man feststellen, dass wir eine zerstörte Stadtmauer haben und eben die niedergebrannten Tore und das als das Problem betrachten. Und würden wir uns jetzt danach halten, eine Lösung zu suchen, müsste man einfach nur die Mauer wieder aufbauen und das Problem wäre beseitigt. Und genau das tut die Menschheit schon immer und durchgehend und zwar ohne Erfolg. Die ganze Zeit betrachten sie das Problem und finden eine Lösung. Und sie merken nicht, dass immer neue Probleme entstehen. Da kann man die Mauer noch so oft wieder aufbauen. Entweder wird sie wieder niedergerissen oder es kommen andere Probleme. Und das liegt daran, dass nicht die fehlenden Mauern das eigentliche Problem sind, sondern die Mauern, die nicht da sind, sind die Folge des Problems. Und wenn wir in diesen weltlichen Gedanken nach Lösung suchen, dann finden wir die Ursache für das Problem niemals. Weil ein weltlich Denkender wird immer nur das eine Problem vor sich sehen, vielleicht noch zwei, drei zurückdenken und schauen, warum die Mauern immer wieder niedergerissen werden und warum die Tore nicht halten. Aber er wird niemals zur eigentlichen Ursache bis zum Ursprung des Problems kommen. Weil er was ganz Entschiedenes oder Entscheidendes leugnet. Und auch in deinem Leben gibt es vielleicht Probleme und du versuchst sie zu beseitigen, aber du suchst nicht nach der Ursache, sondern du beseitigst nur die Folgen des Problems. Das ist so, als wenn du vielleicht irgendwas an deinem Körper hast, Schmerzen, was auch immer, und du arbeitest gegen die Schmerzen und gegen die Symptome, aber du beseitigst letztlich das, was das auslöst, gar nicht. Es wird immer wieder kommen. Und die Bibel redet deshalb, dass du über das Problem zwar nachdenken sollst, aber nicht sofort nach einer Lösung suchen sollst, sondern du sollst zunächst nach der Ursache suchen. Das lesen wir in Nehemia im ersten Kapitel, in den Versen 4 bis 7. Als ich diese Worte hörte, also hier hat Nehemia eben gehört, wie es dem Volk geht, das hatte ich ja vorher gelesen, dass sie in Unglück und Schmach sind und die Mauern verbrannt. Und als ich diese Worte hörte, spricht Nehemia hier jetzt, setzte ich mich hin und weinte. Und ich trug einige Tage lang Leid und fastete und betete vor dem Gott des Himmels. Also das Erste, was er hier tut, ist, dass er sich hinsetzt und weint. Und sagte, ach Herr, Gott des Himmels, großer und schrecklicher Gott, der den Bund und die Barmherzigkeit denen hält, die ihn lieben und seine Gebote halten. Lass doch deine Ohren aufmerken und deine Augen offen sein, dass du das Gebet deines Knechtes hörst, dass ich nun Tag und Nacht vor dir bete für die Kinder Israel, deine Knechte, und die Sünden der Kinder Israel bekenne, die wir an dir getan haben. Und ich und meines Vaters Haus haben auch gesündigt. Wir haben sehr böse gegen dich gehandelt, dass wir die Gebote, Befehle und Rechte, die du deinem Knecht Mose geboten hast, nicht gehalten haben. Also Nehemia sucht nach der Ursache. Er fragt sich nicht, wer die Mauern eingerissen hat und wie er sie wieder aufbauen kann, sondern er erkennt sofort, dass das hier an Sünde liegt. Die Sünde gegen Gott, den Allmächtigen. Und nicht nur das Volk, sondern auch er selbst, sagt er, hat gesündigt und auch sein Vaterhaus. Er redet sich nicht wohlwollende Bibelverse zu und Verheißungen Gottes aus den Schriften. Und er tröstet sich auch nicht mit besseren Zeiten, sondern er erkennt das Problem, das durch Missachtung des Gesetzes erfolgte, und geht sofort in Buße. Ich möchte dazu anmerken, es geht hier nicht um solche Nöte, die nicht auf Sünde beruhen, sondern wirklich nur um die, die auf Sünde beruhen. Weil es gibt auch welche, die wir nicht vermeiden können, und auch ein Christ muss durch Nöte gehen, und nicht jedes Leid und nicht jede Krankheit ist immer die Folge von Sünde, von eigener Sünde. Aber es gibt auch Nöte, die wir uns selbst zuschreiben müssen, und die sind nun mal die Folgen unserer Sünden. Und erst als Nehemia die wirkliche Ursache des Problems erkannt hat, nämlich die Sünde gegenüber dem Herrn, und Buße getan hat, er weinte und hat gebetet zu Gott, dann geht er zum nächsten Schritt über, das Problem zu beseitigen. Er sucht nach einer Lösung gemeinsam mit Gott. Und hier können wir erkennen, Nehemia wird sich gleich auf das Gesetz auch berufen, auf das Wort Gottes. Und hier können wir erkennen, dass das Wort Gottes, das Gesetz, nicht nur gegeben ist, damit wir uns daran halten und dann irgendwann feststellen, dass wir das niemals erfüllen können und hoffnungslos werden und uns als Versager fühlen, die ohnehin niemals zu Gott gelangen können. Sondern das Gesetz hat auch eine andere Funktion oder vielmehr eine ganz andere Funktion. Wir lesen in 1. Timotheus 1, Vers 8. Weil er weiß, dass einem Gerechten kein Gesetz gegeben ist, sondern den Ungerechten und Ungehorsamen. Entschuldigung, das ist Vers 9. Wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist, wenn es jemand richtig anwendet Das Gesetz ist also gut, lesen wir hier in der Schrift. Gut für den Menschen, für das Zusammenleben, weil es der Schöpfer einfach so gedacht hat. Er hat es so geplant, als er alles Leben erschaffen hat, dass es da Regeln geben muss. Und diese Regeln, die kennt Gott am besten. Und das Gesetz richtet auch, das lesen wir in Römer 2, Vers 12. Und deshalb weißt du, dass sobald du das Wort hörst, dass du gegen Gottes Gebot verstoßt. Aber allen, die ihn aufnahmen, denen gab er das Recht. Oh, Entschuldigung, das ist Johannes. Ich hatte gesagt Römer, ne? Römer 2, Vers 12. Denn die ohne Gesetz gesündigt haben, die werden auch ohne Gesetz verloren gehen. Und die unter dem Gesetz gesündigt haben, die werden durchs Gesetz gerichtet werden. Es richtet eben das Gesetz. Und sobald wir das Wort Gottes hören, müssen wir uns schuldig fühlen. Unser Gewissen muss uns da überführen. Wir müssen erkennen, was wir verbrochen haben gegenüber Gott. Und wir haben auch dann keine Ausrede vor Gott. Gott lässt nichts an Ausrede durchgehen, was du dir einredest, was sich andere Menschen selbst einreden und was dir andere Menschen raten und einreden. Vor Gott wird nichts Bestand haben. Das Wort Gottes und das Gesetz ist auch verständlich. Das lesen wir hier auch in der Nehemia-Stelle in Kapitel 8, Vers 8. Das ist ganz wichtig, dass nämlich jeder Gottes Wort auch verstehen kann. Und sie lasen im Gesetzbuch Gottes klar und verständlich, sodass man verstand, was gelesen wurde, steht bei mir. An anderer Stelle steht, dass es dann ausgelegt wurde, aber es ist immer verständlich. Und Gott hat jedem Menschen einen Verstand gegeben, eben genau dafür. Manche haben mehr, manche weniger Verstand, aber immer ausreichend, um das zu verstehen, was Gott sich dabei gedacht hat, als er uns den Verstand gegeben hat. Nämlich, dass wir Gottes Willen erkennen können, dass wir überhaupt Gott erkennen können. Du kannst noch so schlau sein und dich für noch so clever halten, wenn du deinen Verstand nicht dafür gebrauchst, um Gott zu suchen, dann hat er keinen Sinn, dann ist der Verstand nicht tauglich. In Römer 1, Vers 28 können wir das lesen. Und weil sie es nicht für wert hielten, Gott zu erkennen, hat sie Gott auch dahin gegeben, an ihren untauglich gewordenen Verstand zu tun, was sich nicht geziemt. Ich glaube, in der Elberfelder steht hier, in verworfenem Sinn. Das ist aber das Gleiche, denn der Verstand hat dann eben keinen Sinn mehr und dein ganzes Dasein hat keinen Sinn, wenn du eben nicht den Verstand dafür benutzt, um nach Gott zu suchen. Er wurde dir nicht gegeben, damit du große Bauten errichtest und Maschinen baust. Das gilt nicht nur für euch, sondern für alle Menschen. Wenn wir mal so einen kleinen Vogel betrachten, wir würden sagen, der hat viel weniger Verstand als wir. Und dieser kleine Vogel wird jedes Jahr losziehen und sich sein Nest bauen. Und das ohne Ausbildung, ohne Schulbildung, ohne Universitätsabschluss und ohne viel und großen Verstand. Und egal, wie clever er ist, auch im nächsten Jahr wird er sehr wahrscheinlich, wenn alles so ist wie jetzt, sein Häuschen bauen. Und wenn Gott gewollt hätte, dass wir den Verstand dafür haben, dass wir Häuser bauen und Autos bauen und uns weiterentwickeln, das ist sicherlich Beiwerk. Aber dann hätte er uns auch so, wie bei den Tieren, erschaffen können, dass wir das in uns drin haben und jeder sein Haus baut nach einem bestimmten Plan. Gott hat uns aber mehr gegeben. Und das ist eben der Sinn. Gott möchte, dass wir uns über ihn Gedanken machen. Das soll dich und mich von dem Tier eben unterscheiden. Wir können Gott erkennen und seinen Willen wirklich erkennen. Und wenn du Gott nicht erkennst, dann benutze deinen Verstand nicht bestimmungsgemäß. Er ist eben untauglich. Es ist wie, als ob du einen Kreuzschraubenzieher verwendest und versuchst damit eine Schlitzschraube reinzudrehen. Es taugt dann einfach nicht dazu. Es ist nicht dafür gedacht. Aber wenn du deine Sünde erkennst und Buße tust, kannst du auch erkennen, dass es Gott gut meint mit seinem Gesetz und mit seinem Wort und dass er dir am Ende Freude schenken will. Wir kennen sicherlich alle die Redewendung, wenn man sagt über eine Person, was diese Person sagt, wenn sie was sagt, dann ist das Wort Gesetz. Das bedeutet ja, dass diese Person wirklich hält, was sie sagt, egal was es bedeutet, mit jeder Konsequenz ist das eigene Wort dann verbindlich. Also sie hält, was sie zusagt. Und bei unserem Gott ist es so, dass das uneingeschränkt gilt. Wir haben gesehen, dass die Juden sich abgewandt hatten von Gott und er hatte ihnen vorher gesagt, dass wenn sie das tun, dass er sich von ihnen abwenden wird und sie dahin geben wird. Und das ist geschehen. Die Stadtmauern sind niedergerissen. Sie wurden sogar verschleppt. Inzwischen sind sie zurück aus dem Exil. Und das hat Gott eingehalten. Und Nehemia bezieht sich hier auf dieses Wort Gottes und er weiß, dass es Gültigkeit hat. Dass er sich darauf verlassen kann. Das lesen wir in den Versen 9 oder 8, 9 folgende. Wir haben sehr böse gegen dich gehandelt. Gedenke aber doch des Wortes, entschuldige, ich lese Vers 8. Gedenke aber doch des Wortes, dass du deinem Knecht Mose gebotest. Wenn ihr euch versündigt, so will ich euch unter die Völker zerstreuen. Und das war geschehen. Wenn ihr euch aber zu mir bekehrt und meine Gebote haltet und sie tut, und ob ihr verstoßen werdet bis an das Ende der Himmel, so will ich euch doch von da sammeln und will euch an den Ort bringen, den ich erwählt habe, dass mein Name dort wohne. Und so wie das Wort davor gültig ist, dass wenn du Sünde begehst, dass du dafür die Folgen trägst und die haben sie hier zu tragen gehabt, so weiß aber Nehemia auch, dass Gott auch Verheißung hat. Und dass er gesagt hat, dass wenn sie Buße tun und sich bekehren, dass er dann wieder unter ihnen wohnen will. Und er macht das hier Gott gegenüber geltend im Gebet. Er weiß, dass er sich auf diesen Gott verlassen kann und bittet, dass Gott sich daran erinnert, dass er auch gute Verheißungen hat und verspricht, dass sie sich hieran halten möchten und dass Gott in Zukunft mit ihnen sein soll. Und Gott erhört das Gebet und hilft. Weil Gott sein Wort immer hält, weil es verbindlich ist. Im Gegensatz zu uns, die wir unseren Bund brechen und unser Wort brechen, wird Gott immer sein Wort halten, auch wenn wir das gar nicht verdient haben. Und das gilt auch für uns heute, weil letztlich die Erfüllung des Gesetzes und des Wortes in Jesus geschehen ist. In Matthäus 5 lesen wir in Vers 17. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, um das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Das sagt der Herr Jesus hier. Er ist gekommen, um das Gesetz und die Propheten zu erfüllen. Man könnte auch sagen, vollkommen zu machen oder zu vollenden. Ohne ihn war das Ganze also unvollendet, auch wenn wir vorhin auch gelesen haben, den Vers, dass das Gesetz an sich vollendet ist. Aber ohne Jesus ist es das nicht. Er ist die Erfüllung und das Ende des Gesetzes und nur mit Jesus ist es möglich, vor Gott zu bestehen. Weil diese ganzen Gebote, die können wir nicht halten. Und es reicht nicht, 70%, 80%, 90% zu halten, sondern wir können in der Schrift lesen, dass du das ganze Gebot halten musst, die ganzen Gesetze. Und das haben wir alle schon nicht getan. Das heißt, das wäre dann hier für uns vorbei. Und Gott erlaubt uns trotzdem noch einen Weg und der ist über Jesus. Und er schenkt Hoffnung und er kann Schutz geben, Gemeinschaft schenken, auch unter Gläubigen und Freude. Das sind Dinge, die jeder Mensch braucht. Und auch mit dem Herrn Jesus können wir weiterhin auch schlechte Zeiten haben und auch Trauer haben. Aber es gibt da einen Unterschied, dass die Hoffnung und die Freude, die der Herr Jesus schenkt, dass sie auch dann noch in dir sind, wenn es dir mal schlecht geht. Dass du zwar weinen kannst, dass es mal weh tut, wenn du was erlebst, aber dass du weißt, tief im Innern, ich habe Hoffnung. Der Herr hat mir Freude gegeben oder wie auch eben gebetet wurde. Der Herr weiß um alles. Und wir werden irgendwann verstehen, warum das so ist. Aber wir wissen, dass er es gut meint. Und das schenkt Hoffnung und Freude auch in Trauer. Und Nicht-Christen trauern eigentlich ständig. Vielleicht haben sie kurze Momente der Freude, aber die sind hundertprozentig vergänglich, weil sie keine Hoffnung haben. Nicht-Christen trauern ständig, weil sie keine Hoffnung haben. Hingegen trauern Christen manchmal, obgleich sie Hoffnung haben. Das ist der Unterschied. Wir trauern manchmal, obwohl wir Hoffnung haben. Und diese Freude, die immer da ist, die will Jesus dir schenken. Amen.
Amen.
Ich übergebe dann an Bruder Berry, der macht dann hier weiter.
Genau. Die Freude am Herrn ist meine Stärke. Ich finde das irgendwie eine ganz, ganz gewaltige Aussage und die kam mir so in den letzten Wochen in den Sinn. Da hatte ich nämlich das Problem, in den letzten 2 Wochen so, dass ich diese Freude nicht hatte. Ich habe mich nicht sehr voll Freude und stark gefühlt, sondern schwach und freudlos. Und ich habe mich dann gefragt, warum ist das so? Warum fühlst du dich so freudlos und so schwach und erschöpft? Und was ist da los? Ich lese ja gern in der Bibel und da stoße ich halt immer wieder auf diese Aussagen über die Freude. Und die sollten die wir Kinder Gottes sind, ja eigentlich dauernd haben. Das lesen wir ja, was uns dort von der Freude erzählt wird, das ist eigentlich dauernd, dass wir eigentlich davon erfüllt sein müssten. Und ich habe mich gefragt, warum ist das nicht so bei dir? Ich will das, was ich jetzt hier sage, auf keinen Fall auf jeden anwenden. Das ist jetzt meine Situation, mein Erlebnis in den zwei Wochen. Das muss bei euch nicht genauso sein, aber falls es so ist, ermutigt euch das vielleicht und bringt euch vielleicht auf eine Idee. Also ich habe mich freudlos gefühlt, ich habe mich kraftlos gefühlt, ich habe mich schwach gefühlt. Und ich habe halt in der Bibel gesucht nach den Lösungen. Ich habe halt geguckt, woran liegt das? Wie kann ich wieder zu dieser Freude kommen? Wie kann ich das haben? Und ich habe dafür in der Bibel gelesen, ist immer ein richtiger Weg, kann ich euch sagen. Ich habe gebetet, auch immer gut. Ich habe Gott gefragt, woran liegt das? Zeig mir doch, was mache ich falsch? Was ist der Grund dafür? Und ja, ich habe auch die Gemeinschaft gesucht. Ich bin zu den Erbauungsstunden gekommen. Ich bin zum Gottesdienst gekommen. Ich habe mit Geschwistern gesprochen. Also das sind eigentlich richtige Wege und die kann ich euch auch empfehlen. Das sollte man auf jeden Fall auch machen. Und beim Lesen in der Bibel bin ich auf so ein paar Verse gestoßen, die uns eigentlich sagen, dass wir Grund zur Freude haben. Und von denen möchte ich euch einfach mal erzählen. Und das fängt zum Beispiel an in Lukas 2, Vers 10 und 11. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll. Denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren, welcher ist Christus der Herr. Das allein wäre eigentlich schon Grund zur Freude für uns alle, dass wir gar nicht mehr aufhören sollten, uns zu freuen. Dann in Johannes 1, Vers 12. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Also hat Gott uns den Retter geschickt und hat uns die Möglichkeit gegeben, wenn wir an ihn glauben und ihn aufnehmen, dann dürfen wir Kinder Gottes zu sein. Schon wieder ein Punkt, der uns eigentlich schon eigentlich ausrasten lassen sollte vor Freude. Und doch will ich jubeln, weil Gott mich rettet. Der Herr selbst ist der Grund meiner Freude. Habakuk 3, Vers 18. Und dann könnten wir uns darüber freuen, dass Jesus wiederkommt. Johannes 14, Vers 1. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Das ist doch schon eine Hoffnung, die wir haben, ein Versprechen, worüber wir uns eigentlich auch schon die ganze Zeit freuen könnten. Ja, und dann gibt es noch in Epheser 1, von Vers 3 bis 14, da erzählt Paulus etwas, was uns eigentlich auch mit völliger Freude erfüllen müsste. Gepriesen sei Gott, sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Mit jedem geistlichen Segen. Wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Auserwählt vor Grundlegung der Welt, uns abgesondert für sich. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens. Ihm hat das gefallen, uns zu seinen Kindern zu bestimmen. Zum Lob seiner Herrlichkeit, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Und das geht eigentlich so weiter. Ich könnte eigentlich das Ganze hier lesen und das sind immer mehr Punkte, die uns eigentlich so viel Freude machen sollten. Aber ich will euch ganz ehrlich erzählen, ich hatte diese Freude nicht, obwohl ich diese Stellen alle kenne, aber ich hatte sie nicht. Und ich habe mich gefragt, warum ist das so? Und neugierig wie ich bin, habe ich mich auf die Suche gemacht. Und ich habe nicht aufgehört zu beten und ich habe nicht aufgehört, Bibel zu lesen. Und auch die Gemeinschaft gesucht. Und in der Erbauungsstunde dann am Donnerstag hat Christian uns etwas erzählt, obwohl wir eigentlich ein ganz anderes Thema hatten, ging es um Sünde und den Schmerz, den wir eigentlich dabei empfinden sollten. Er hat uns von dem jüdischen Opferritual erzählt mit dem Schaf. Die Juden, die Priester, die mussten ein Schaf opfern, damit die Sünden hinweggetan sind. Und dazu musste der Priester die Hände auf den Kopf dieses Schafs legen. Dann wurden dem Schaf bildlich die Sünden übertragen und dann wurde dieses Schaf getötet, es wurde geopfert. Das Blut musste fließen, damit bezahlt wird für die Sünde, für die Schuld. Und Christian hat uns das erzählt und mich hat das echt bewegt, weil ich mir gedacht habe, wenn ich das jetzt machen müsste, wir müssen nicht mehr Tiere opfern, aber wenn ich das jetzt machen müsste und ich müsste dieses unschuldige Schaf, stellt euch mal dieses Schaf vor, ihr habt das vor euch, ihr müsst eure Hände auf dieses Schaf legen und ihr müsst das Leben von diesem Tier, von diesem unschuldigen Tier nehmen. Also das schmerzt doch jeden gesunden Menschen. Und dann habe ich mich gefragt, wir müssen das ja nicht mehr machen, weil Jesus dieses Lamm war, dieses Schaf, das Lamm Gottes. Er hat das auf sich genommen und er wurde für unsere Sünden geopfert, damit der Preis bezahlt wird, damit wir frei sind von dieser Sünde, dass der Weg frei ist, wenn wir ihn annehmen und dieses Opfer für uns anerkennen. Und ich habe mich dann gefragt, nimmst du dieses Thema der Sünde und der Sündenvergebung zu locker? Bist du so ergriffen, wenn du sündigst und wenn du dann um Vergebung bittest, schmerzt es dich noch genauso, als würdest du dieses Tier jetzt opfern? Und ich muss ganz, ganz ehrlich zu meiner Schande gestehen, das ist nicht immer so. Das fällt mir manchmal zu leicht, dass ich dann sage, ach Herr, schon wieder habe ich was gemacht und ach, vergib mir. Aber ich denke nicht, dass das richtig ist. Und ich glaube, dass meine Traurigkeit, meine Freudlosigkeit, meine Schwachheit damit zu tun hat, dass Gott mich dadurch darauf hinweisen wollte, etwas stimmt nicht, Barry. Such mal, geh mal auf die Suche und prüfe dich selbst. Erforsche dein Herz und ja, kehr um. Und ja, ich habe halt gemerkt, dass wenn ich sündige, dass ich mich dafür schäme. Das habe ich, ja. Und ich schäme mich auch dafür, dass ich Gott solche Schande bereite. Und die Folgen der Sünde, die sind mir schon unangenehm und die bringen mich schon irgendwie so, wo ich sage, nein, so kann das nicht sein. Aber wirklich diesen Schmerz, den habe ich ganz oft nicht. Und dann habe ich mich gefragt, ist dein Gewissen vielleicht dabei abzustumpfen, Barry? Und das ist eine ganz gefährliche Sache, wenn man sich mit dieser Sünde, wenn man sich auf diese Sünde einlässt und sagt, ach ja, Mensch, habe ich irgendwie das Ziel verfehlt und beim nächsten Mal mache ich es besser. Und du machst es doch wieder und immer wieder, dann stumpft dein Gewissen ab. Und du erkennst diese Not, dieses Ausmaß, erkennst du da nicht mehr. Und deswegen ist das sehr wichtig, dass wir uns immer wieder selbst überprüfen. Darauf bin ich durch die Erbauungsstunde und durch meine Gebete bin ich aufmerksam geworden, hat Gott mich darauf aufmerksam gemacht. Mir ist das ganz, ganz klar vor Augen gekommen, als Christian dieses Beispiel genannt hat, dass es darum geht für mich. In Klagelieder 3, Vers 40 steht ein Vers. Lasst uns unsere Wege prüfen und erforschen und umkehren zum Herrn. Und ich glaube, das ist ein Vers, der unser Leben prägen sollte. Ich glaube, das ist ein Vers, der unser Leben als Christen, als Kinder Gottes prägen sollte. Dass wir immer wieder unsere Wege, unser Handeln prüfen, erforschen. Und wenn wir merken, dass dort was nicht richtig läuft, dass wir umkehren, weil die Möglichkeit haben wir, dank Jesu Opfer. Wer seine Sünden verheimlicht, dem geht es nicht gut. Doch wer sie bekennt und von ihnen lässt, über den erbarmt sich Gott. Das steht in Sprüche 28, Vers 13. Also das ist auch wichtig, dass wir daraus kein Geheimnis machen, sondern dass wir sie bekennen. Und wie wir das heute schon von Geschwistern gehört haben, wenn wir unsere Schuld bekennen, dann ist Gott treu und gerecht und vergibt uns unsere Sünden. Ein frohes Herz tut dem Körper wohl, ein zerschlagener Geist trocknet ihn aus. Sprüche 17, 22. Das heißt, wenn wir dauernd in dieser Trauer leben, wenn wir uns nicht darum kümmern und einfach dabei bequem ausruhen und einfach nur klagen und sagen, ach Mensch, wieso geht es uns so schlecht, warum wieder ich? Das hilft uns kein Stück. Im Gegenteil, das trocknet und unseren Körper aussteht hier in der Schlachter. Und das macht ihn krank, heißt das ganz deutlich. Das macht unseren Körper krank. Nicht nur unser Gemüt wird krank, sondern auch der Körper. Und das sollte doch ganz klar nicht unser Ziel sein. Auf jeden Fall möchte ich euch jetzt weiter erzählen von dieser Begegnung, die ich hatte. Als das gesagt wurde mit dem Opfer, habe ich zu Gott ganz, ganz ehrlich gebetet. Und ich habe ihn darum gebeten, dass er mir verzeiht, dass er mir das vergibt, dass ich so fahrlässig damit umgehe und dass ich ja das nicht wirklich würdige und diese Ernsthaftigkeit dahinter erkenne. Und soll ich euch was sagen? Am Ende dieser Erbauungsstunde, als ich endlich gefunden habe, was der Grund dafür ist, habe ich eine ganz, ganz tiefe Erleichterung gefühlt. Und das hat sich so gut angefühlt. Ich glaube, das kennt ihr auch. Und das ist wirklich Balsam für die Seele. Und aus dieser Erleichterung habe ich Freude gefühlt. Weil ich ganz genau wusste, wir wussten ja, dass wir am Sonntag hier sprechen dürfen. Und wir wussten noch nicht ganz genau, wie und wo die Reise hingeht. Und in dieser Erbauungsstunde ist für mich ganz klar geworden, Barry, das ist dein Thema, das musst du bezeugen. Ich habe mich so darüber gefreut, dass ich jetzt erkennen durfte, was falsch läuft und dass ich beten durfte und dass er mir vergibt, dass ich mich so darüber gefreut habe, dass ich alle meine Umstände drumherum vergessen habe. Und ich kann euch ganz wirklich sagen, dass es gab einige in dieser Woche, die mich gestresst haben, mich genervt haben, die mich herausgefordert haben. Aber soll ich was sagen, die wurden ganz klein. Das ist alles in den Hintergrund gerückt, weil ich mich so darüber gefreut habe, dass ich jetzt ein Thema habe, ein Erlebnis mit dem Herrn hatte, dass ich ihn jetzt bezeugen darf. Das hat mich so gefreut, dass er mich jetzt davon frei freigemacht hat, dass er mir diese Last genommen hat, dass ich da von euch erzählen wollte. Und auf diesen Sonntag habe ich mich richtig gefreut. Ich war sehr, sehr aufgeregt, aber ich habe mich echt gefreut, dass ich jetzt ein Zeuge für ihn sein darf, dass ich ihm heute dienen darf. Und wisst ihr was? Das hat mich echt stark gemacht. Das alles drumherum, das hätte mich jetzt aus der Bahn werfen können. Aber er hat mich gestärkt durch die Freude, die er mir geschenkt hat. Und ich darf deswegen sagen, die Freude am Herrn ist meine Stärke. Ich möchte euch noch einen Vers aus Jesaja 50 vorlesen. Jesaja 50, Vers 4. Gott, der Herr, gibt mir die richtigen Worte, damit ich erschöpfte Menschen trösten und ihnen neuen Mut zusprechen kann. Morgen für morgen weckt er in mir das Verlangen, von ihm zu lernen, wie ein Schüler von seinem Lehrer. Das wünsche ich mir und das wünsche ich euch auch, dass ihr so von Gottes Freude durch sein Wort erfüllt werdet, dass ihr erschöpften Menschen Trost zusprechen könnt und dass ihr ja genau das tut, was er sich für uns wünscht. Ja, ich glaube, dass das war's, was ich euch sagen wollte. Amen.
Amen.
Ja, Geschwister und Freunde, ich begrüße euch auch noch mal ganz herzlich. Wir haben ja jetzt etwas von der Freude gehört und ich möchte da noch mal so ein bisschen anhängen. Ein geheiltes Leben zur Ehre Gottes. Ein geheiligtes Leben zur Ehre Gottes, Entschuldigung. Genau, und wie passiert sowas? Also was sagt die Bibel darüber? Wie kann ich so leben, dass es Gott gefällt, dass mein Leben gute Spuren hinterlässt? Und wer wirklich als Christ leben will, ich glaube, der wird sich auch früher oder später diese Frage mal stellen. Es gibt in der Bibel viele Hinweise, wie man so ein Leben führen kann. In 3. Mose 20,7 steht, darum heiligt euch und seid heilig, denn ich bin der Herr, euer Gott. Vielleicht nochmal zum Verständnis, was bedeutet Heiligung eigentlich? Heiligung ist Gottes Wille für uns, das steht im 1. Thessalonicher 4,3. Dass wir nach seinen Geboten leben, ja, und uns absondern von der Welt und uns zu ihm hingeben. Und warum sollen wir eigentlich ein heiliges Leben führen? Und wie soll dieses Leben aussehen? In 1. Thessalonicher 4,7 steht, denn Gott hat uns nicht berufen zur Unreinheit, sondern zur Heiligung. Ja, das heißt, ein heiliges Leben ist bis heute Gottes Auftrag an uns Menschen, an uns Leuten. Jesus sollte unser Vorbild sein und wir als Christen sollten ihm nacheifern mit ganzer Hingabe. Römer 8,29 sagt uns das, denn die er ausersehen hat, die hat er auch vorher bestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes. Ja, ich habe daraus so erkannt, dass es wichtig für uns ist, was zeigt uns das aus, das Vorbild Gottes in der Heiligung, dass wir auch in sein Wort lesen, dass uns die Bibel wichtig wird, das soll unser Zuhause sein, dass uns das Wort groß wird, dass wir Gott auch preisen und anbeten, dass wir ihm die Ehre geben, dankbar sind für das, was wir haben. Die Gemeinschaft, wie wir jetzt zum Beispiel hier versammelt sind, mit Geschwistern. Ich könnte mir gar nicht mehr vorstellen, das nicht mehr haben zu können, jetzt auch als Christ. Mir würde das fehlen, weil das gibt mir Halt, dass ich weiß, dass wir alle an einen Strang ziehen, dass wir ein gleiches Ziel verfolgen und dass wir alle den Herrn die Ehre geben möchten. Was ich auch sehr wichtig finde, ist die stille Zeit. Da muss ich auch wirklich an mir arbeiten, da bin ich ganz ehrlich. Aber das ist ganz wichtig, Gott nahe zu sein. Jeder hat ja so auch seinen Lieblingsort, ob das draußen ist, drinnen. Aber ich finde gerade diese Zeit, diese vertiefte Zeit, die man sich nimmt für Gott, dass man innegeht, um seinem Vater ganz nah zu sein, ist sehr, sehr wichtig. Und ich denke, auch da kann Gott dann Heiligung sehr schenken, dass wir ihm ähnlicher werden. Und ich glaube auch, dass wir dadurch in der Heiligung wachsen können, wenn wir das wirklich ernst nehmen und dass das uns auch verändert. Und dadurch lernen wir auf jeden Fall auch Jesus besser kennen. Ich habe einen schönen Satz gelesen: Ein geheiligtes Leben führt zu echter Freude. Und ich fand ihn so schön: Ein geheiligtes Leben führt zu echter Freude. Und das durfte ich auch erfahren. Und das Schönste ist, dass uns diese Freude niemand mehr nehmen kann. In Philipper 1,9 sagt uns das Wort: Und ich bete darum, dass eure Liebe immer noch reicher werde an Erkenntnis und aller Erfahrung. Auch unsere Gefühle verändert Gott. Das hat er auch bei mir getan. Die Blickrichtung ist anders durch die Heilung. Ich springe zum Beispiel nicht mehr auf alles unbedingt an. Es ist ein langer Prozess, der, ich glaube, den kennt jeder von uns. Und manchmal fällt man auch zurück, aber es ist schön, dass man merkt, dass Gott an uns arbeitet. Und das Wichtige ist, glaube ich, auch, dass wir einfach die ganze Hingabe haben, auch wenn wir viele Baustellen noch haben oder vieles auch noch erfahren müssen. Manchmal ist das leider so. Bei den einen ist es vielleicht einfacher, bei den anderen schwerer. Aber es ist schön, dass wir immer wieder damit zu Jesus gehen dürfen. In 2. Philipper 2,13 steht: Denn Gott ist es, der in euch wirkt beides, das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Ja, Gott erneuert uns. Dadurch werden wir immer mehr Gott ähnlicher und er wird Gefallen an uns haben und kann uns dadurch dann auch zum Segen setzen. Ich glaube, wichtig ist auch, dass wir uns vor Gott immer wieder reinwaschen lassen, dass wir immer wieder mit dem, was wir haben, dass wir zu ihm gehen und dass wir uns immer reinwaschen lassen, damit wir gesäubert auch werden vor den Herrn. Ja, und ich möchte noch mal so ein kleines Zeugnis geben. Ich habe das ja auch erlebt. Ich dachte immer am Anfang, dass ich, wenn ich mich bekehrt habe, dass ich eigentlich gar nichts mehr tun muss. Also ich dachte, ich bekehre mich, dann gehöre ich zu Jesus und ich muss jetzt nicht unbedingt mehr so viel arbeiten. Ich dachte, wenn ich in der Gemeinde gehe, meine Bibel lese, dann ist das eigentlich das, was Gott will. Aber Gott möchte auch, dass wir mitwirken, dass wir mitarbeiten und dass wir ja auf jeden Fall unser Teil damit beitragen, weil ich glaube, dass dann kann Gottes Wille auch erfüllt werden, wenn wir zusammen wie in, ja, ich würde mal sagen, Team Jesus einfach mit ihm zusammenarbeiten und dass wir das dann mit ihm zusammen hinbekommen. Uns für das Reich Gottes öffnen, Gottes Willen auch erfüllen, ihn lieben und was mir sehr groß geworden ist, ihm Respekt schenken, ihm wirklich die Zeit schenken, die ihm auch zusteht. Uns die Zeit für den Herrn nehmen. Und dankbar auch dafür sein, dass wir ein Leben führen überhaupt dürfen mit ihm. Und dass es ihm gefällt, dass wir ihn dafür auch anbeten. Ja, und ich hatte als Heiligung ist in Gottes Willen für uns. Heiligung ist Gottes Wille für uns. Also das ist ja dieses, was ich am Anfang gesagt habe. Absondern von der Welt und hin zu ihm gehen. Zu unser Herrn Jesus. Denn die Freude am Herrn ist ja unsere Stärke in ihm. Amen. Ich war mir